Stell dir einmal folgende Situation vor. Du bist Fischer und du kommst von einem erfolgreichen Fischfang zurück. Dein Boot ist voller Fische und du freust dich endlich auf den Heimathafen, auf deine Familie, die auf dich wartet und auf das Geld, was du erwirtschaftet hast, in Form von deinen Fischen. Aber du merkst dann irgendwann so, wo du dann Richtung Heimathafen unterwegs bist, dass da eine dichte Nebelwand auf dich zukommt. Du versuchst, dein Schiff langsam dahin durchzunavigieren, als du plötzlich im Wasser Bewegung siehst. Da sind Menschen kurz vor dem Ertrinken. Was machst du? Du könntest jetzt Folgendes sagen, und ich gebe dir drei Optionen. Die erste Möglichkeit ist, du sagst, fahr einfach weiter. Ich möchte gerne pünktlich am Hafen sein, um meine Fische in Geld zu verwandeln. Und außerdem ist das nicht mein Job, hier Menschen zu retten. Oder du sagst, ich könnte ja wenigstens ein paar Menschen retten, die da im Wasser sind. Ist zwar nicht mein Job, aber ich habe ja ein bisschen Platz hier an Bord. Und du holst dann einige Menschen und rettest sie vor dem sicheren Tod. Oder du sagst, Nummer drei, das ist die dritte Option, die ich dir gebe, es wäre doch eigentlich gut, alle Menschen zu retten, oder? Und dann, um das zu tun, musst du aber alle Fische über Bord werfen. Wirst du das machen? Wenn ich diese Frage den Menschen stelle, die meisten entscheiden sich für welche Option, für die dritte Option. Die sagen, ja, ich würde alle Menschen vor dem Wassertod da erlösen, aber dafür würde ich auch meine Fische über Bord werfen. Das würden die meisten Menschen tun. Übertragen wir dieses Gleichnis mal auf die geistliche Ebene. Um uns herum sehen wir Menschen, wie sie am Sterben sind ohne Jesus Christus. Sie haben ein falsches, ein verdrehtes Gottesbild und sie sind nicht vorbereitet auf die Ewigkeit, auf das Kommen Jesu, auf die Auferstehung. Und viele werden dann bei der zweiten Auferstehung dabei sein. Sind wir, du und ich, aktiv daran beteiligt, Menschen mit dem Evangelium vertraut zu machen? Haben wir, du und ich, eine Leidenschaft für die Mission? Oder ist unsere Adventgemeinde, unsere christlichen Kirchen, sind die mutiert zu einem Club? Und das ist so ein gewisser Trend, um mal ganz ehrlich zu sein, so ganz unter uns. Ich habe den Eindruck, dass viele Adventgemeinden sich nur noch treffen, um einfach Spaß zu haben, um einfach Gemeinschaft zu erleben, um Gott zu loben, um eine tolle Predigt zu hören. Gott liebt mich, so wie ich bin, und er liebt mich auch, wenn ich so bleibe, wie ich bin. Und dann hören wir diese Botschaften, die manchmal auch nichts mehr so mit der Bibel zu tun haben, und wir fragen uns, ist das alles? Warum gibt es die Adventgemeinde? Warum hat Gott diese Bewegung ins Leben gerufen? Warum sind wir da? Was ist unsere DNA, unsere Identität, unser Herzschlag? Wenn wir das Wort Adventgemeinde schon anschauen, dann sehen wir, es geht um die Wiederkunft Jesu, um das Kommen Jesu, um die ultimative Lösung für alle Probleme. In Markus Kapitel 16, Vers 15 hat Gott uns unseren Auftrag mitgegeben. In Markus 16, Vers 15, da lesen wir, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Diese Botschaft ist die letzte Warnung Gottes. Diese Botschaft wird die ganze Welt hören und es ist die wichtigste Botschaft der Welt. Es ist die dreifache Engelsbotschaft. Hey, hast du schon mal gehört von der dreifachen Engelsbotschaft? Also generell den Begriff wahrscheinlich schon, oder? Weißt du, wo die dreifache Engelsbotschaft steht? Also so ungefähr oder ganz genau. Und kennst du auch den Inhalt der dreifachen Engelsbotschaft? Könntest du jetzt so einfach so mal sagen, worum es in der ersten, zweiten und dritten Botschaft geht? Und dann eine viel wichtigere Frage ist, kannst du sie auch verstehen, also sie auch auslegen? Wenn wir jetzt einfach tauschen würden, du wärst hier und würdest jetzt an meiner Stadt die Predigt halten, könntest du das auslegen, diese große, wichtige Botschaft, die ganze Welt hören wird? Und schließlich hast du die dreifache Engelsbotschaft auch schon einmal verkündigt. Hast du das schon einmal praktisch Menschen weitergegeben, vielleicht sogar in der letzten Woche? Ich stelle diese Fragen so gerne, um einfach zu verstehen, wo die Menschen sind, die Christen, die Adventisten, und was sie mit der Botschaft anfangen können. Denn ich glaube, es ist ungeheimlich wichtig, dass wir diese Botschaft erstmal verstehen und dann zweitens sie auch an den Mann oder an die Frau bringen. Die dreifache Engelsbotschaft ist die Botschaft, die ganze Welt hören wird. Und dann wird Jesus Christus wiederkommen. In Matthäus 24, Vers 14 lesen wir davon, dass alle Menschen erreicht werden mit der guten Botschaft, mit dem Evangelium, und dann wird das Ende kommen. Und diese Botschaft, das ist die dreifache Engelsbotschaft. Bist du bereit? Dann lass uns gemeinsam heute erstmal den Inhalt der dreifachen Engelsbotschaft verstehen und zweitens auch begreifen, wie wir diese dreifache Engelsbotschaft der Welt bringen können. Die Welt, in der du lebst, das sind deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie. Und da ist die Frage, wie kannst du diese Botschaft deinen Mitmenschen weitergeben? Dann fangen wir an. Lesen wir das Wort Gottes. Worum geht es in der dreifachen Engelsbotschaft? Die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie können wir die dreifache Engelsbotschaft den Menschen weitergeben? In Offenbarung Kapitel 14, und dort die Verse 6 bis 12, finden wir diese wichtige Botschaft. Offenbarung 14, und dort die Verse 6 bis 12. Und ich lese vor, Offenbarung 14, Vers 6. Ich sah einen anderen Engel fliegen inmitten des Himmels. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm, jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor dem heiligen Engeln und vor dem Lamm. Vers 11, und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Worum geht es hier in diesen drei Botschaften? Fangen wir an. In Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 haben wir diesen Hinweis, dass wie viele Menschen diese Botschaft hören werden? Die ganze Welt, alle Menschen. Wie wird Jesus das machen? Ich weiß es nicht, aber er wird es tun, weil es in seinem Wort so geschrieben steht. Jeder wird eine Chance haben, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Erst dann wird Jesus Christus in den Wolken des Himmels wiederkommen. Und dann sind wir schon bei der ersten Engelsbotschaft, Offenbarung 14, Vers 7. Ich lese noch einmal vor, Offenbarung 14, Vers 7. Der Engel sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel, die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wozu werden die Menschen hier aufgefordert? Was sollen sie tun? Erstens, Gott zu fürchten. Was heißt das konkret? Meint Gott zu fürchten, Angst zu haben vor Gott? Nein, wir brauchen keine Angst zu haben vor Gott. Ehrfurcht schon. Gott zu fürchten bedeutet, sich für Gott zu entscheiden, eine Beziehung mit ihm zu haben, die Erlösung, die Rechtfertigung zu erfahren. Und hier habe ich einen Text in Sprüche Kapitel 1, Vers 7, der uns das verdeutlicht. Sprüche Kapitel 1, Vers 7. Und wir könnten jetzt allein die Sprüche genauer studieren, da eine Wortstudie machen über die Furcht des Herrn, und wir werden so viele unglaublich spannende Texte finden. Aber vielleicht reicht erstmal dieser eine Text hier, Sprüche 1, Vers 7. Und dort steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Was ist Erkenntnis in der Bibel? Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Also Erkenntnis, das ist eine Beziehung. Gott möchte, dass wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Natürlich auch zu Gott, dem Vater, zum Heiligen Geist. Aber diese Beziehung zu Jesus Christus, das ist der erste Punkt der ersten Engelsbotschaft. Alle Menschen sollen sich für Jesus entscheiden. Diese Liebe Gottes, den Plan Gottes erfahren und erleben. Seine Kinder sein und glücklich werden. Wozu werden die Menschen noch aufgefordert? Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben. Wie können wir Gott die Ehre geben? Wenn meine Frau mir sagt, Daniel, hey, kannst du mal den Müll ausräumen? Der stinkt schon ziemlich krass und die Maden krabbeln da schon raus. Der bräuchte mal wieder deine Aufmerksamkeit. Und ich zu meiner Frau gehe und sage, hey, du, ich liebe dich so sehr, du bist so wunderschön, aber auf den Müll habe ich jetzt keinen Bock. Würde ich meiner Frau die Ehre geben? Es ist eine Sache, etwas zu sagen, aber eine andere Sache auch etwas zu tun, oder? In der Tat etwas zu zeigen. Denn Taten sprechen lauter als Worte. Wenn ich meine Frau lieben würde, würde ich den Müll auch dann rausbringen? Natürlich, absolut. Und so ist es auch hier in der ersten Engelsbotschaft. Die Welt wird aufgefordert, sich für Jesus zu entscheiden, ihn zu fürchten und ihm die Ehre zu geben. Das heißt, Frucht zu bringen, seine Gebote zu halten. Da haben wir den Text in Johannes 15, Vers 8. Johannes 15, Vers 8, und dort steht, der Vater wird verherrlicht, wenn wir Frucht bringen. In anderen Worten, auch im Griechischen kann man hier eine Verbindung finden. Das Wort hier, verherrlichen, im erweiterten Sinne bedeutet dies auch, seine Gebote zu halten. Also erstmal Ja zu sagen zu Jesus und danach seine Gebote zu halten, ihm die Ehre zu geben. Dazu werden die Menschen aufgefordert. Schließlich die dritte Aufforderung. Was sollen die Menschen noch tun? Sie sollen ihn anbeten. Wie wird Gott hier beschrieben? Als Offenbarung Kapitel 14, Vers 7, was hat er erschaffen? Erde, was lesen wir hier noch? Dann haben wir Himmel, Meer und die Wasserquellen. Wenn wir das jetzt hier mal so anklicken würden, also hier so einen Link folgen würden, du kennst das vielleicht, ne? Du bekommst manchmal eine Nachricht per WhatsApp, Telegram, was auch immer, und dann klickst du dort, ja, diesen Link an und dann ist sofort dann bei der Originalquelle. Und so haben wir hier auch in Offenbarung 14, Vers 7 so einen Link. Und wenn wir den anklicken, landen wir sofort bei einem der 10 Gebote. Und welches der 10 Gebote ist das? Es ist das vierte Gebot, das Sabbatgebot. In diesem Gebot wird Gott auch als Schöpfergott beschrieben, der Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen erschaffen hat. Somit werden alle Menschen aufgefordert, Ja zu sagen zu Jesus, also ihn zu fürchten, seine Gebote zu halten, ihm die Ehre zu geben und schließlich drittens auch den Sabbattag heilig zu halten. Diese Botschaft wird die ganze Welt hören. Warum ist diese Botschaft so dringend? Welche Zeit ist gekommen? Die Zeit des Gerichts. Ab wann leben wir im Gericht? Als Adventisten, basierend auf Daniel Kapitel 8, glauben wir, dass wir seit 1844 nach Christus im Vorwiederkunftsgericht, also im Untersuchungsgericht sind. Und seit dieser Jahreszahl, oder seit dieser Zeit, wird diese dreifache Engelsbotschaft weltweit verkündigt. Aber sie wird erst die ganze Welt dann erst erreichen, kurz vor dem Ende, bevor Jesus wiederkommt. Das ist die erste Engelsbotschaft. Bist du noch mit dabei? Oder schon eingeschlafen? Oder schon irgendwo anders unterwegs auf deinem Instagram-Kanal? Nein, bitte wieder zurückkommen. Hier, denn wir gehen jetzt in die zweite Botschaft hinein. Offenbarung Kapitel 14, Vers 8. Offenbarung 14, Vers 8. Wir wollen jetzt mal näher gemeinsam uns das anschauen. Offenbarung 14, Vers 8. Worum geht es hier in der zweiten Engelsbotschaft? Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Blutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt haben. Babylon ist gefallen. Wer ist Babylon? Seit dem Turmbau zu Babel steht Babylon für eine Macht, die aktiv gegen Gott vorgeht und auch gegen die Gläubigen, aber auch den Platz Gottes einnehmen möchte. Zum Beispiel lesen wir in Offenbarung 18, Vers 24, dass Babylon die Gläubigen verfolgt, sie tötet. Dann haben wir in Offenbarung 17, Vers 5, Babylon als Mutter aller Hurerei. Und Hurerei bedeutet in der Bibel Abfall, also geistlicher Abfall von dem Bräutigam von Jesus Christus. Ja, da ist die abgefallene Frau, das ist Babylon. Und wenn wir das heute mal näher, die Zeit haben wir leider nicht, uns mal anschauen würden, dann erkennen wir, dass dieses System Babylon für alle Kirchen steht, für alle Denominationen, für alle Glaubensrichtungen, die ihr Lehre in ihrem System haben, die ihr Lehre vertreten und weitergeben. In anderen Worten, Babylon steht für all die abgefallenen Kirchen, die es heute ja zu zigtausenden weltweit gibt. Ganz wichtig ist hier, hier geht es um ein System und nicht um Menschen. Also hier differenziert die Bibel ganz klar, denn Jesus sagt in Johannes Kapitel 10 selber, dass in all den Systemen, ja, er ist ja der große Hirte, dass es dort überall Schafe gibt, die ihm treu sind. Es gibt im Babylon auch Volk Gottes. Und deswegen diese Botschaft an das Volk Gottes, das in Babylon ist, in Offenbarung 18 geht es dann weiter, geht hinaus aus ihr Babylon, dass ihr nicht die Sünden und Plagen, Entschuldigung, die Plagen empfangt, die Babylon erhalten wird. Warst du schon einmal fliegen? Ich war in meinem Leben viel unterwegs mit dem Flugzeug und ich kann mich noch erinnern, einmal war ich von Nordamerika nach Mittelamerika im Flieger und da gab es so Turbulenzen. Die Leute haben richtig Angst gehabt. Also das Flugzeug ist wirklich so 50, 100 Meter in so einem Luftloch nach unten gesackt. Und selbst die Stewardess haben sich irgendwann dann angeschnallt. Und das waren schon tumultartige Szenen. Da hat sich Angst und Panik breit gemacht. Ich bin dann auch immer noch froh gewesen, wo dann endlich dieses Unwetter vorbei war. Aber Babylon ist wie so ein Flugzeug, das in Turbulenzen ist und es stürzt ab. Der Fall ist vorprogrammiert, der große Crash am Ende. Und Gott hat in Babylon noch sein Volk. Die sollen abspringen, das Flugzeug verlassen, weil Gott am Ende einen großen Plan hat und alle Gläubigen zusammenführen möchte. Deswegen ergeht dieser Ruf an die unsichtbaren Übrigen in Babylon, kommt heraus, weil Babylon, das ist die zweite Engelsbotschaft, gefallen ist. Und jetzt kommen wir zur dritten Engelsbotschaft, Offenbarung Kapitel 14, dort die Verse 9 bis 12. Offenbarung 14, die Verse 9 bis 12. Und ein dritter Engel folgte ihm, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder seine Hand annimmt, so wird er auch von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Wer das Malzeichen seines Namens annimmt, hier ist das standhafte Ausharren. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Moment mal, haben wir gerade hier was von einer ewigen Hölle gelesen? Also steht's doch, oder? Tag und Nacht sollen die Menschen dann gequält werden im ewigen Feuer? Also bist du dann im Himmel, wir beide? Ich gehe mal davon aus, ja, wenn wir mit Jesus leben, er ist ja vor uns gestorben, dass wir dann im Himmel sein werden. Und dann sind da Menschen, die sich vielleicht nicht für Jesus entschieden haben. Und wir sehen diese Menschen im ewigen Feuer. Wäre das nicht ein grausamer Gott? Meine Freunde, das Gute ist, dass wir die Bibel auch im Grundtext studieren können, in der Originalsprache, hier im Griechischen. Und dort sehen wir dieses Wort, das für Ewigkeit im Deutschen übersetzt wird, auch andere Bedeutung haben kann. Also Ewigkeit im Griechischen bedeutet auch, es kann auch einen Anfang und auch ein Ende haben. Das ist ganz entscheidend. Da haben wir zum Beispiel den Text in Judas, ja, da geht es darum, dass Sodom und Gomorra die Qualen des ewigen Feuers zu erleiden haben oder ewig brennen. Wir wissen, dass Sodom und Gomorra heute nicht mehr brennen. Also da haben wir schon einen Hinweis darauf, dass Ewigkeit im Griechischen nicht bedeuten muss, dass es wirklich für immer existiert. Und so wird auch die Hölle keine ewige Hölle sein, laut der Bibel, sondern wenn wir den Gesamtkontext studieren, dann sehen wir, die Hölle wird ewige Konsequenzen haben. Das Böse wird für immer ausgelöscht sein. Es wird einen Anfang haben und ein Ende. Jetzt können wir uns fragen, warum warnt Gott die Menschen hier so krass? Ich meine, das sind doch schon heftige Worte, oder? Wer dies oder jenes tut, wird in der Hölle landen. Boah. Ich habe zwei kleine Kinder, 5 und 2,5 Jahre alt. Und mein größerer Sohn, bevor der auf die Straße rennt, der guckt schon, ob ein Auto kommt. Aber mein kleiner Sohn, der rennt manchmal einfach so wie wild auf die Straße. Wenn wir vielleicht irgendwo Fußball spielen und dann der Ball auf die Straße rollt, dann was tue ich als Vater? Ich warne ihn, oder? Aber ich mache das dann intensiv und auch lautstark. Und vielleicht muss ich ihn auch festhalten, damit er einfach nicht auf die Straße rennt und vom nächsten Auto überfahren wird. Das heißt, ich warne ihn, weil ich ihn liebe, weil ich ihn schützen möchte, weil ich ihn bewahren möchte vor den Folgen seines unüberlegten Handelns. Und deswegen warnt Gott auch die ganze Welt in der dritten Engelsbotschaft davor, was zu tun? Erstens, das Bild des Tieres, beziehungsweise das Tier anzubeten und auch das Mahlzeichen des Tieres zu empfangen. Was ist das? Was bedeutet das? Wir haben hier zum einen das Tier, das wird beschrieben in Offenbarung Kapitel 13, die Verse 5 bis 8. Und dort hat das Tier folgende Eigenschaften. Es lästert, es geht gegen Gott vor. Also lästern heißt auch zu sagen, ich nehme die Stelle von Gott ein oder ich kann Sünden vergeben, so wie Gott. Dann ist es 42 Monate aktiv und es kämpft auch gegen die Heiligen. Wir sehen also hier Parallelen zum kleinen Horn aus Daniel Kapitel 7. Und das Tier hier ist natürlich, wer oder was? Es ist das Papsttum, die römisch-katholische Kirche. Dann haben wir neben dem Tier noch das Bild des Tieres. Da sind sich die Ausleger nicht alle so einig. Ich tendiere dazu, dass es wahrscheinlich eine religiös-politische Weltregierung ist. Und dieses Bild des Tieres unterstützt ja das Tier. Die machen dann gemeinsame große Sache. Schließlich haben wir dann noch das Mahlzeichen des Tieres. Ich weiß nicht, ob du verheiratet bist. Ich bin es. Glücklich. Und es ist einfach cool, zusammen zu sein, zu zweit im Leben, eine Familie zu haben. Und die Welt sieht, dass ich verheiratet bin hier anhand von meinem Ehering. Da ist auch der Name meiner Frau drin, soll ich den mal vergessen. Oder das Hochzeitsdatum, liebe Männer, ist ganz wichtig, ja, dürft ihr niemals vergessen, das Hochzeitsdatum. Und dieser Ring hier, ja, zeigt der Welt, dass ich meiner Frau gehöre. Gibt es auch so ein Zeichen, das uns der Welt zeigt, dass wir Gott gehören? Oder dass der Welt offenbart, dass wir Gott dienen, dass wir seine Kinder sind? Natürlich, welches Zeichen ist das? In 2. Mose 31, Vers 13, da lesen wir von dem Siegel Gottes, von dem Zeichen Gottes, das ist der Sabbattag. Kann es sein, dass das Tier, das Papst, auch so einen Tag hat, auch so einen Ehering? Wenn ja, welches Zeichen ist dies? Ganz klar, es ist die Sonntagsheiligung. Es ist aber noch viel mehr als einfach nur einen Tag. Es geht darum, dass man hier sich bewusst gegen Gottes Gebote entscheidet und menschentreu ist der Tradition der Kirche. Aber jetzt ganz wichtig, das Mahlzeichen des Tieres, das ist meine Meinung, haben die Menschen heute noch nicht empfangen. Das ist erst noch Zukunftsmusik. Erst wenn alle Menschen verstanden haben, worum es wirklich geht, wenn sie die erste, zweite, dritte Engelsbotschaft gehört haben, erst dann, wenn die Menschen Ja oder Nein gesagt haben zu Jesus, erst dann werden sie das Mahlzeichen des Tieres bekommen. Genauso auch die Versiegelung wird erst dann stattfinden, wenn die Sache dann durch ist, wenn die Menschen eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Fassen wir zusammen. Wir haben hier die drei Engelsbotschaften und ich hoffe, du hast sie heute ein bisschen besser verstanden. Für mich war das wow, überwältigend, als ich das zum ersten Mal so richtig kapiert habe, weil das ist ja unsere DNA, unser Herzschlag, unsere Botschaft. Die erste Engelsbotschaft, das ist, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet ihn an, der Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also da geht es um die Entscheidung für Jesus, Rechtfertigung, um eine Beziehung zu ihm. Da geht es um das Thema Heiligung, die Gebote Gottes halten. Und schließlich geht es um den Sabbattag. Warum? Weil wir seit 1844 in der Stunde des Gerichts leben. Zweite Botschaft ist Babylon. Die ganzen Kirchen, die ihr Lehren bringen, sind gefallen. Kommt heraus, Offenbarung 18, das ist immer noch Teil der zweiten Engelsbotschaft, kommt heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht die Plagen empfangt. Und die dritte, das ist die krasse Warnung, bitte nicht was tun? Das Tier anbeten, das Papsttum, auch das Bild des Tieres, auch dem nicht treu sein, auch nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Wo? Entweder an der Stirn, hier ist der Frontallappen, das ist meine Überzeugung, da entscheide ich mich bewusst dafür, oder die Hand, ja, ich mache es einfach so. Hey, bei der Corona-Krise, die da war und vielleicht immer noch da ist und noch kommen wird, ist es ja auch so. Also bitte jetzt nicht verwechseln, das Mahlzeichen des Tieres hat nichts mit der Impfung zu tun, ist auch keine Maske. Aber reden wir mal kurz über die Maske bei der Corona-Krise. Einige Menschen haben die Maske getragen aus Überzeugung, oder? Weil sie meinten oder sicher waren oder sicher sind, ja, dass dieser Virus wirklich sehr gefährlich ist. Und jeder kann ja seine eigene Meinung haben, das ist in Ordnung. Andere haben die Maske getragen, weil sie einfach dem System treu sein wollten, obwohl sie nicht davon überzeugt waren. Und sie wollten nicht die negativen Folgen in Kauf nehmen. Keine Strafen zahlen und so weiter. Und so wird es auch am Ende sein beim Mahlzeichen des Tieres. Einige werden den Sonntag halten, weil sie davon überzeugt sind. Und andere machen einfach mit, weil sie, naja, keine Strafen bekommen haben wollen, nicht den Job verlieren wollen, nicht in der Minderheit als Außenseiter in der Gesellschaft angesehen sein möchten. Das sind die ersten drei Engelsbotschaften. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, das wirklich zu verstehen, das zu studieren. Und jetzt kommen wir zur zweiten, zu der wichtigen Frage, wie können wir die dreifache Engelsbotschaft anderen Menschen weitergeben. Wie ist das möglich, dass Menschen sich dem öffnen und vorbereitet werden auf die Wiederkunft Jesu? Jetzt gibt es einige unter uns Christen und unter uns Adventisten, die sagen einfach so, boah, ich gebe jetzt volle Dröhnung, ja, turn oder burn, kennt ihr vielleicht, friss oder stirb. Ich gebe die ganze Botschaft mit einem Mal und ich hoffe einfach, dass der Mensch das versteht, akzeptiert und sich dann dafür entscheidet. Aber meine Lieben, wir können damit viel kaputt machen, wenn wir die dreifache Engelsbotschaft so als Hammer, boom, verwenden und sagen, ich habe sie ja weitergegeben, ich wasche meine Hände in Unschuld und jetzt soll der andere eben machen mit der Botschaft, ja, was er halt möchte. Aber ich glaube, es ist sehr entscheidend, dass wir verstehen, wo der andere Mensch geistig steht. Einfaches Beispiel. Es gibt so liebenswürdige, tolle Katholiken, und wenn ich da gleich anfange mit der dritten Engelsbotschaft, nicht mit der ersten, ja, und gleich hier mit dem Sonntag komme und sage, wenn du das Mahlzeichen des Tieres empfangen wirst später, weil du dem Sonntag noch weiterhin treu sein würdest, dann wirst du in der Hölle landen. Ich glaube, dann verliere ich sehr viel, oder? Also es geht jetzt nicht darum, die Botschaft zu schmälern. Es geht einfach darum, dass wir die Reihenfolge der Botschaft beachten. Das ist ganz entscheidend. Also wir fangen immer an, womit? Mit der ersten Engelsbotschaft. Beziehung zu Jesus, Gebote Gottes, Sabbatheiligung. Dann geht es um die Denomination, beziehungsweise dritte Engelsbotschaft. Dann geht es auch darum, ja, das System zu verlassen, Gott treu zu sein und nicht Menschen, den Sonntag auch, sich davon zu trennen und zu der biblischen Ruhe zu kommen, zum Sabbat zu kommen. Also ich glaube, wenn wir das berücksichtigen und schauen, wo die Menschen stehen, also wo steht der Mensch geistig, was braucht er, was ist der nächste Schritt? Und wenn wir mit der ersten Engelsbotschaft anfangen, machen wir schon mal sehr viel richtig. Im Endeffekt ist es ja der Heilige Geist, der wirkt. Und natürlich gibt es Menschen auch, die gesamte Botschaft sofort haben wollen. Das ist auch in Ordnung. Aber wichtig ist immer, wo steht der Mensch? Was braucht er als nächstes? Und Gott vertrauen, dass er wirkt. Wie können wir das jetzt machen, du und ich? In deiner Welt, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen, da wo du bist. Wie kannst du die dreifache Engelsbotschaft aktiv weitergeben? Ich habe einmal 5 Beispiele, wie du es tun kannst. Das erste ist, du kannst Menschen Bücher geben. Jetzt habe ich hier ein ganz besonderes Buch, das Buch vom Schatten zum Licht. Du kennst es, hast es wahrscheinlich selber gelesen. Dieses Buch ist genial. Aber ich glaube, dass dieses Buch nicht für jeden geeignet ist. Also wenn jemand geistlich offen ist, am Glauben interessiert, dann ist das Buch hier, glaube ich, eine super Wahl. Aber manchmal vielleicht sind noch andere Bücher dran, wo wir noch viel früher anfangen müssten. Aber ich glaube, das hier ist ein Buch, das ganz am Ende, kurz vor der Wiederkunft Jesu, die ganze Welt gelesen haben sollte. Und Gott wird dir den Weg vorbereiten, damit diese Menschen das Buch auch lesen. Deswegen bin ich fasziniert davon, dass wir Bücher haben, die ja so wie Bomben sind. Also nicht mich falsch verstehen, aber ein Buch, wenn es gelesen wird, dann wirkt der Heilige Geist. Manchmal sind diese Bücher für Jahre oder Jahrzehnte lang irgendwo im Schrank und sie verstauben. Aber wenn dann das Buch geöffnet wird, dann passieren Wunder. Also was kannst du tun? Du kannst Material, Punkt Nummer 1, weitergeben. Ein Buch, ein Videolink, irgendetwas, ja, was die Menschen lesen, was sie sich anschauen, was sie anhören können. Was kannst du noch machen? Eine zweite Möglichkeit ist, du kannst ganz einfach, aber ich glaube, das Wichtigste ist, du kannst beten. Ich weiß nicht, ob du eine Gebetsliste hast. Ich habe eine und ich trage mir den Menschen da ein und auch das Datum und dann bete ich für diese Menschen. Und ich habe schon erfahren. Also Wunder war zum Beispiel ein junges Mädchen. Ich habe ihr damals Bibelstunden gegeben, schon einige Jahre her, jetzt schon bald 20 Jahre. Und dieses Mädchen hatte nicht entschieden für Jesus, wieso auch immer, hatte ihre Gründe. Und ich habe für das Mädchen gebetet, 10, 15 Jahre. Irgendwann habe ich sie wieder getroffen und sie hat gesagt, Daniel, du weißt nicht, was in meinem Leben passiert ist. Aber Gott war da, er hat eingegriffen. Und heute, hier stehe ich als Kind Gottes. Ich habe mich entschieden für Jesus, für die Taufe. Und ich bin aktiv für Gott. Und ich glaube, dass mein Gebet etwas bewirkt hat. Auch das Gebet vieler anderer Menschen im Leben von diesem jungen Mädchen. Du kannst beten. Was kannst du noch machen? Du kannst Menschen die Bibel erklären, Bibelstunden geben. Hast du schon mal in deiner eigenen Bibel gelesen? Wahrscheinlich schon, oder? Und wenn du das tun kannst, dann kannst du auch mit anderen Menschen die Bibel lesen, gemeinsam. Das macht so viel Spaß und so viel Freude. Es ist die größte Erfüllung im Leben, wenn du anderen Menschen von Jesus erzählen kannst. Und wenn diese Menschen dann auch Ja sagen zu Jesus Christus. Was kannst du tun? Du kannst Bücher weitergeben, du kannst beten und du kannst mit anderen Menschen die Bibel zusammen lesen. Ich empfehle dir jetzt zum Beispiel da das Material von Michael Dörnbrack. Der hat eine ganze Bibelstundenreihe, die ist genial, ganz einfach. Die kannst du mit deinem Bibelstundenpartner zusammen studieren. Was kannst du noch machen? Du kannst anderen Menschen erzählen, wie du Jesus erlebt hast. Also du kannst Zeugnis geben. Erzähle einfach den anderen Menschen, warum Jesus so wichtig in deinem Leben geworden ist. Was er dir bedeutet. Aber schaue, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür. Was kannst du noch machen? Punkt Nummer 5, du kannst andere Menschen einladen. Es gibt heute so viele Flyer, vielleicht kennst du den ja schon von der AD, damit kommt man sehr gut ins Gespräch. Und so ein Flyer, es gibt ja auch da die Glow-Flyer, die gibst du einfach mal jemanden oder wirst du in einen Briefkasten, lässt es irgendwo liegen und die Menschen können sich das anschauen und auch dadurch werden Menschen berührt und treffen Entscheidungen für Jesus Christus. Was passiert, wenn du das machst? Ich habe das selber erlebt und das ist so meine Erfahrung, auch in Gesprächen mit anderen Menschen. Heute gibt es Menschen, für die wir beten, die sich für Jesus entscheiden. Ja, das erleben wir. Du gibst vielleicht Bibelstunden, aber dann merkst du, ist auch oft so meine Erfahrung, die Menschen entscheiden sich irgendwie nicht. Also du arbeitest mit ihnen und sie sagen, ja, vielleicht, mal gucken, später, ich habe noch Zeit und wenn ich jetzt aus meiner Kirche austrete, wenn ich den Sabbat heilige, ach, irgendwie, ich weiß nicht, später, mal gucken. Es ist eine gute, wichtige Botschaft, ist auch richtig so, aber jetzt noch nicht. Und du gibst vielleicht Bücher weiter und die Menschen lesen das, aber irgendwie fehlt ihnen der Mut. Dann gibt es wieder auch andere Menschen, die sagen, ach Daniel, weißt du, hier dieser Flyer, diese Einladung, nee, ist nichts für mich. Lass das mal, gib das mal jemand anders weiter. Also wir haben Menschen, die sich dagegen entscheiden und dafür entscheiden. Aber ich glaube, die große Mehrheit ist irgendwo in der Mitte. Sie weiß nicht, was sie möchte und vielleicht später kann sein. Und jetzt kommt es, weil du aktiv warst, weil du Bücher weitergegeben hast, weil du gebetet hast, weil du Zeugnis erzählt hast, weil du Flyer verteilt hast. Und du kannst ja noch viel, viel mehr machen. Das waren jetzt nur 5 Beispiele. Weil du aktiv warst, weil du die dreifache Engelsbotschaft den Menschen gegeben hast, wird eines Tages dieser Same aufgehen. Und die Menschen werden sich daran erinnern. Sie werden zurückdenken. Sie werden das nochmal aufschlagen, was du ihnen gegeben hast. Und sie werden eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass viele, unzählig viele Menschen in Babylon sind und Gott dieses große Volk herausrufen wird. Ich glaube, wir werden uns wundern, unsere Augen reiben und fragen, woher kommen denn diese ganzen Menschen? Aber so wird es sein am Ende. Jesus hat ein großes Volk in Babylon und dieses Volk möchte er vorbereiten, aufrütteln mit der dreifachen Engelsbotschaft durch deinen aktiven Dienst. Bist du bereit? Möchtest du aktiv sein für Jesus und die dreifache Engelsbotschaft in deinem Bekanntenkreis, in deinem Umfeld weitergeben, in deinem Netzwerk den Menschen schenken, diese wichtige Botschaft? Vielleicht sagst du jetzt, ach Daniel, ach, ich habe schon so viel probiert, ich bete schon so lange, ich habe schon so viele Bibelstunden gegeben, so viele Bücher verteilt, so viele Flyer den Menschen verschenkt, aber irgendwie, ich merke nichts und irgendwie geht nichts vorwärts und das ist so schwierig. Da waren 2 junge Männer, die wollten eine Vortragsreihe starten, haben ein Dorf besucht oder eine kleine Stadt und sind von Haus zu Haus gegangen. Sie haben Flyer dort in den Briefkästen geworfen, sie haben die Menschen eingeladen, persönlich an den Haustüren und dann sollte es losgehen. Die beiden Bibelarbeiter, die adventistischen Brüder, wollten so gern Menschen für Jesus gewinnen und diese Liebe Gottes, dieses Glück, diesen Frieden weitergeben. Dann war der erste Abend, der Vortrag sollte starten um 19.30 Uhr. Und um 19.20 Uhr, 19.25 Uhr war immer noch keiner da. Und um 19.30 Uhr sagte dann der eine Bruder zum anderen, ah, wir tun einfach so, als ob Menschen da wären. Weißt du, ich setze mich hin und du stellst dich vorne hin, du predigst, ich höre zu, ich spiele das Publikum, vielleicht kommt ja noch jemand. Und dann hat der eine Bruder vor dem anderen gepredigt, es ist keiner mehr gekommen, der Bruder hat einen Aufruf am Ende gemacht, der eine Bruder stand dann auf, ja, der Zuhörer, also haben sie die Arbeit an dem Abend umsonst gemacht. Der eine Bruder hat vor leerem Publikum gepredigt. Am zweiten Abend haben die beiden die Positionen getauscht. Jetzt hat der eine Bruder gepredigt, der andere saß. Und sie haben wieder gehofft und im Gebet gerungen, Gott angefleht, dass doch jemand kommen möge. Und was war los am Abend? 19.25 keiner da, 19.30 auch noch keiner da. Auch um 20 Uhr war der Saal noch leer. 20.30 immer noch gähnende Leere. Die beiden waren frustriert und haben gesagt, Gott, was tun wir überhaupt hier? Bringt es was vor, leeren Stühlen zu predigen. Aber sie haben weitergemacht. Die hatten irgendwie den Eindruck vom Heiligen Geist, dieser tiefe Friede macht weiter. Dann haben sie insgesamt, Achtung, den 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Abend vor einem leeren Publikum gepredigt. Boah, hey, würdest du das machen? Ich meine, du predigst und keiner hört dir zu. Und dann am 11., 12., 13., 14., was? 14. Abend haben sie dann gesagt, mitten während des Vortrags, der eine zum anderen, es hat doch alles keinen Sinn hier. Komm, wir lassen das einfach. Ist doch alles umsonst. Warum sind wir überhaupt hier? Und dann hat der eine Bruder seine Predigt beendet, mittendrin. Plötzlich haben sie eine Stimme gehört. Nein, nein, stopp, nicht aufhören. Und sie haben sich umgedreht, da war keiner im Saal. Es war gerade Sommer. Und dann haben sie gesehen, dass ein Fenster auf Kippe war und die Stimme kam von draußen. Sind dann zu einem Fenster näher hingekommen, die beiden Brüder, haben es dann ganz geöffnet. Und dort draußen saß ein Mann auf einem Baum, Mutterseelen allein. Und dieser Mann schaute die beiden Brüder an und sagte, ich habe mich nicht getraut, hereinzukommen. Aber ich bin schon hier seit einigen Abenden und ich habe immer von draußen zugehört. Und ich muss sagen, ich bin echt fasziniert und begeistert von der Botschaft. Bitte hört nicht auf, macht weiter. Können wir uns vielleicht hier austauschen, die Bibel weiter studieren? Die beiden Brüder haben dann mit dem einem Gast die Bibel studiert, das Wort Gottes geöffnet. Und die Liebe Gottes hat das Herz von diesem Menschen umgewandelt. Von diesem einen Gast, von dem einen Besucher, der draußen auf dem Baum saß. Er hat sich entschieden für Jesus Christus. Er wurde getauft. Und ob du es mir glaubst oder nicht, heute gibt es an diesem Ort eine Adventgemeinde. Was sagst du dazu? Ist Gott nicht groß, unglaublich, wunderbar? Ich weiß, wir wollen immer gerne die Früchte sehen. Wir wollen gerne hier und jetzt Wachstum erleben. Wir wollen gerne die großen Wunder sofort erleben. Aber manchmal braucht es Zeit, Geduld, Gebet. Gott kann keine Bibelstunde segnen, die du nicht hältst. Gott kann auch kein Gebet segnen, das du nicht betest. Gott kann keinen Flyer und kein Buch segnen, den du nicht weitergibst. Erst wenn du aktiv bist für Gott, werden große Dinge in deinem Leben und im Leben deiner Mitmenschen passieren. Wenn nicht du aktiv bist, wer dann in deinem Umfeld? Und wenn nicht jetzt, was muss noch geschehen? Gott liebt dich über alles. Er macht dich unglaublich glücklich, schenkt dir seinen Frieden, Trost. Wäre das nicht auch wunderbar, wenn das deine Mitmenschen erleben können? Heute haben wir zwei Dinge gemacht. Wir haben uns erstmal gefragt, worum geht es in der dreifachen Engelsbotschaft? Wir haben den Kern der Botschaft herausgearbeitet. Vielleicht hast du die Botschaft zum allerersten Mal richtig verstanden heute. Ich lade dich ein, studiere die Botschaft noch weiter. Und wir haben uns gefragt, wie können wir die dreifache Engelsbotschaft weitergeben? Ganz praktisch, ganz einfach, nachhaltig und effektiv. Jetzt die große Frage, was machst du mit der dreifachen Engelsbotschaft? Weißt du, am Ende wird die dreifache Engelsbotschaft sowieso verkündigt werden. Gott wird eine Bewegung haben, die die ganze Welt erreichen wird und alle Menschen werden die Botschaft hören. Die große Frage ist, wirst du mit dabei sein? Möchtest du Teil dieser letzten weltweiten Bewegung sein, die die dreifache Engelsbotschaft in die ganze Welt bringt? Ich möchte es so gerne. Ich glaube, das ist der Sinn in meinem Leben, anderen Menschen von Jesus Christus zu erzählen, dass Gott durch mich wirkt. Das ist das Größte und das Schönste. Willst du das auch? Möchtest du auch gerne ein Zeuge Jesu sein, ein Missionar, ein Evangelist, da, wo Gott dich hingestellt hat? Wie wäre es, wenn du hier und jetzt Ja sagst? Wie Jesaja, dass du sagst, Herr Jesus, hier bin ich, sende mich. Und dann wird, wie Jeremia, Gott seine Worte in deinen Mund legen. Und du wirst dann erleben, dass Menschen sich öffnen und sich für Jesus Christus entscheiden. Ist das dein Wunsch? Ich möchte das so gerne. Wie ist das mit dir? Wollen wir noch gemeinsam beten und Gott einladen? Beten wir zu ihm. Unser Vater im Himmel, danke dafür, dass wir heute verstanden haben, worum es geht in der dreifachen Engelsbotschaft. Danke, dass du uns auch gezeigt hast, wie wir diese Botschaft anderen Menschen weitergeben können. Wir brauchen so sehr die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wir bitten dich doch, dass du, Heiliger Geist, in unser Herz kommst, dass du uns mit Liebe, Leidenschaft und Feuer erfüllst, dass wir diese Botschaft rausbringen in unsere Welt und auch in die größere Welt um uns herum, sodass alle Menschen vorbereitet werden auf die Wiederkunft Jesu. Danke, Herr Jesus, dass du bald kommen wirst. Und dass die Menschen, für die wir beten, mit denen wir arbeiten, für die wir da sind, dass einige von diesen Menschen, ja, vielleicht sogar auch viele von diesen Menschen, im Himmel bei dir sein werden, weil du uns gebraucht hast als dein Zeuge. Hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen.